Bist du eigentlich schon Teil der Medici Lesen Community bei Instagram? Nein? Dann sollten wir das schnell ändern. Lies gemeinsam mit uns Bücher, beleuchte diese während einer Leserunde aus allen möglichen Perspektiven und tausche dich mit uns darüber aus. Bei uns steht der Spaß am Lesen im Vordergrund. Es soll sich weder nach Schulunterricht noch nach angestautem Literaturzirkel anfühlen. Du findest uns bei Instagram unter dem Account Medici Lesen, alles zusammengeschrieben, oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
Da werden dann immer die Veröffentlichungstermine einfach dann immer weiter nach hinten verschoben, obwohl sie eigentlich schon dreimal so angekündigt wurden für irgendein Programm. Und da sehe ich irgendwie den Mehrwert nicht hinter. Warum stressen wir uns damit so als Branche?
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich ein Burnout. Und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community Medici Lesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels, die Lesen Podcast.
Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich sehr, heute mit dir über unser Kennenlernen, deinen Weg in die Buchbranche, der genauso wie bei mir so ein Quereinstieg war, deine Tätigkeit jetzt in der Buchbranche und wahrscheinlich Gott und die Welt zu sprechen. Aber bevor wir damit starten, habe ich 2 Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Hallo Helen, erstmal wunderschön, dass wir uns hier treffen. Bei Jana in der Buchhandlung in Karlsburg, ja. Zufall, weil dort haben wir uns zum ersten Mal in Real Life getroffen und ich dachte mir, das wäre ein netter Ort. Außerdem liebe Grüße an Jana.
Hallo.
Ist schön da.
Boah, ist echt. Also in Karlsburg ist auch so schön, ne? Also kann man, glaube ich, mal so ein, weiß nicht, ob man es Städtetrip nennt, aber kann man mal einen Trip hinmachen.
Wenn man mal in der Nähe Nürnberg-Fürth unterwegs ist, dann kann man
Ja,
da mal einen
voll.
Abstecher machen,
Das ist
ja.
schon süß, ne? Und womit stoßen wir an?
Ja, auch da einfach in Erinnerung an das Treffen, was wir dort hatten, würde ich sagen, wir stoßen heute mit einer Club Mate an.
Ah,
Weil
sehr
gibt's bei
gut.
Jana.
Ja, bei Jana gab es eine breite Auswahl. Es ist ja auch Kaffee, also perfekt. Das klingt sehr gut. Es ist ja auch noch, ich gucke gerade auf die Uhr, vor 15 Uhr. Ich glaube, danach würde ich wahrscheinlich keine Clubmarken mehr trinken. Kann ich nicht schlafen.
Ich wollte gerade sagen, so nach der Mittagspause sind wir gerade im Mittagstief. Da
Ja, das
kann man
passt jetzt
durchaus ein bisschen
perfekt.
Koffein vertragen, ja.
Dann würde ich sagen, stoßen wir mit unserer Clubmate einmal an. Ich habe gerade gedacht, das ist ja eigentlich wirklich auch ein witziger Zufall, weil es wahrscheinlich so ziemlich genau ein Jahr, vielleicht noch so ein Monat, ne? Also vielleicht so, was das dann 11 Monate her ist. Und gerade wurden ja auch die, haben wir das schon gesagt, in welchem Zusammenhang wir bei Jana waren? Nein, also wir haben uns über den Young Excellence Award kennengelernt, weil wir beide nominiert waren. Und jetzt sind auch gerade wieder die Nominierungen für dieses Jahr bekannt gegeben worden. Also perfekter Zeitpunkt für diese
Ja,
Aufnahme.
genau. Also auch wieder sehr spannende Menschen dabei. Ich fand es
Voll.
sehr spannend, dass diesmal deutlich mehr Leute aus dem Buchhandel drin sind. Das war wohl
Ist
in
mir
den
auch
Jahren vorher
aufgefallen.
auch so. Und bei uns war es ja irgendwie gar nicht so.
Nö, Thomas
Ja, aber
und
Thomas ja auch
Jana.
nicht nur, genau. Und ich glaube, die Lea war auch eher so aus dem Buchhandel
Ah ja.
heraus. Die hat ja dann einen neuen Job angefangen. Genau,
Ja,
aber
stimmt.
sonst nicht so viel Buchhandel.
Das stimmt. Hast du jemanden nominiert oder jemanden vorgeschlagen?
Ich habe nicht direkt jemanden für dieses Jahr vorgeschlagen. Ich habe aber mehrere Leute angeschrieben, ob ihnen jemand einfällt, den sie nominieren können.
Ja, ich hatte in der engen Freundesstory das erzählt, so hey, irgendwie, ne, wir wurden auch gebeten, jemanden zu nominieren. Wenn hier jemand da Interesse dran hat, meldet euch. Und dann hat sich eine gemeldet, die habe ich auch vorgeschlagen, hat aber leider nicht geklappt. Also vielleicht aber auch nochmal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das nicht irgendwie unfair läuft und unsere Stimmen besonders hoch gewertet werden, sondern es entscheidet irgendwie eine Jury unabhängig von Gefälligkeiten.
Genau, und man muss ja dazu sagen, man kann sich ja auch selber bewerben,
Toll.
und man kann sich
Unbedingt.
auch mehrere Jahre hintereinander bewerben, wenn es nicht geklappt hat. Also vielleicht war
Ja.
dann die Zeit einfach noch nicht reif. Man hat ja
Toll.
Zeit bis 39, und ich glaube, das sind ja ein paar Jahre, wo man ja
Wo
vielleicht auch
man
noch
es
Zeit
probieren
hat, sich zu
kann.
bewerben, genau.
Ja, ich hatte, also bei mir war das auch die zweite Bewerbung jetzt. Ja, ich habe mich beide Male selbst beworben. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ich glaube, wenn man einmal nominiert wurde, kann man sich wahrscheinlich nicht nochmal bewerben. Nee, ne?
Nee, es,
Aber.
also ich meine, es ist natürlich, ne, du hast ja letztes Jahr dann auch das Publikumsvoting gewonnen. Aber ich glaube, dem Börsenblatt geht es vor allen Dingen ja auch darum, ein Alumni-Netzwerk aus diesen Nominierten aufzubauen. Und deswegen
Ja.
geht es eigentlich denen ja vor allen Dingen auch um die Nominierungen. Jedes
Ja,
Jahr
und
10 Leute.
ich habe auch das Gefühl, um neue Gesichter bekannt zu machen, ne? Weil viele. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich schon immer viele, die man irgendwie kennt, aber es sind ja, ist ja einfach eine große Branche. Okay, also so haben wir uns letztes Jahr kennengelernt. Unsere Freundschaft ist jetzt ein Jahr alt. Voll schön.
Ja.
Weil wir wurden ja ziemlich schnell in solche Speed-Meetings reingeworfen und so. Und ich glaube, also da habe ich dich, glaube ich, auch wirklich das erste Mal gesehen. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, in welchem Zusammenhang wir vielleicht vorher Kontakt hatten. Nee, ne?
Ich kannte auch Mädels, die lesen vorher gar nicht, war aber direkt sehr hyped. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es auf jeden Fall so. Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach direkt so krass gevibed haben. Das war richtig cool.
Toll. Und halt spätestens bei dem Treffen in Karlsruhe. Da haben wir auch so ein süßes Selfie gemacht, habe ich letztens mal gesehen. Muss ich jetzt auch
Ja.
nochmal. Oder hast
Ja,
du es
das
noch?
ist schön.
Ja.
Doch, doch, habe ich noch, genau.
Wir Cuties.
Ja, wir Cuties. Und alle
Also.
hören uns zu und denken so, ja, wovon reden die
Okay.
gerade?
Also, war für uns auf jeden Fall ein schöner Abend. Wir haben uns als Nominierte alle getroffen. Das war irgendwie auch das Wochenende, bevor das bekannt gegeben wurde und so. Und es war halt coolen Ort dafür auch dann zu haben in Janas Buchhandlung. War eine gute Zeit letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Und also es war ja auch alles so aufregend, ne?
Es
Also
war so aufregend.
diese Nominierungen wurden bekannt gegeben und dann sind die Porträts im Börsenblatt online
Stimmt, ja.
gegangen und es wurde ein Artikel im Börsenblatt gedruckt, veröffentlicht über uns, dass wir jetzt nominiert sind. Und ja, es ging schon irgendwie eine größere Öffentlichkeit damit auch einher.
Voll, voll,
Und
ja.
dann dieses ganze Publikumsvoting, also es war schon alles ziemlich aufregend.
War echt aufregend und ich glaube, uns allen ging es auch an dem Abend ähnlich, dass wir auch ein bisschen platt waren von diesem. So, es hat, ich glaube, wir haben das alle vielleicht noch nicht so ganz kommen sehen, irgendwie. So diese Aufmerksamkeit, die da war und so und wie viel doch das vielleicht auch an Kraft erfordert. Und es war irgendwie schön, das so teilen zu können.
Ja. Und
Ja,
gleichzeitig
und.
auch war auch die Dankbarkeit, ne, dass man einfach
Toll.
ach so erstmal mit den anderen Mitnominierten so nette Menschen kennengelernt hat und nicht nur nette Menschen, sondern auch einfach sehr coole Menschen, die richtig coole Sachen tun in der Branche.
Ja.
Ja.
In dem Zusammenhang habe ich aber dann überhaupt erst, ne, wir haben alle irgendwie kennengelernt, was machen die anderen so. Und es war ja wirklich, also das muss man echt sagen, bei unserer Gruppe war ne, die ganze Bandbreite dabei. Und ich fand halt bei dir total cool, weil es hieß, du bist Verlagsleiterin. Und ich weiß gar nicht so ganz genau, wie alt du bist, aber du bist auf jeden Fall ja noch jung. Und ich dachte so, wie krass ist das? Und dann bist du als Quereinsteigerin in die Branche gekommen. Erzähl mal so, was machst du? Und wie ist das so passiert?
Oh je, das ist natürlich jetzt
Wo soll ich
keine.
anfangen?
Genau, wo soll ich anfangen? Also erstmal, ich bin 30 und
Aha.
habe, ja, ich leite einen Verlag. Den habe ich aber auch nicht selber gegründet, sondern ich baue einen Verlag auf oder habe einen Verlag aufgebaut innerhalb einer Firma, die heißt Ruach Jetzt. Wir haben einen Fokus auf christliche Spiritualität und Achtsamkeit, also sind ein kleiner christlicher, ökumenischer Verlag, arbeiten mit einem christlichen Content-Creator-Netzwerk zusammen. Ja, genau. Also das machen wir. Wir können da später noch mal ein bisschen ausführlicher reden, aber wichtig ist erstmal, ich bin für den Verlag zuständig. Und so
Gab
bin
es
ich ja
die
auch in der
Firma
Buchbranche
schon?
gelandet. Ja.
Es gab irgendwie eine Firma und dann war die Idee, einen Verlag innerhalb der Firma zu
Genau, also
gründen.
die Ruach Jetzt ist entstanden, indem mein Kollege und Chef, Tobias Sauer, eigentlich eine Freiberuflichkeit gemacht hat. Er ist halt, hatte nach dem Studium halt gesagt, nee, ich fange jetzt nicht bei Kirche an zu arbeiten als Theologe, sondern ich möchte freiberuflich unterwegs sein und ist dann als Berater für Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung unterwegs gewesen, einfach freiberuflicher Basis. Und irgendwann hat er angefangen, halt auch aus diesen Beratungsprojekten heraus dann auch manchmal so kleine Hefte und Produkte mit den Leuten zu bauen. Und irgendwann hatte er aber auch Ideen, die jetzt nirgendwo mit untergekommen sind oder wo er gute Ideen hatte. Und niemand wollte das mit ihm umsetzen. Und dann hat er das einfach mal selber umgesetzt und hat dann eben so einen Online-Shop gestartet. Da sein erstes
Mega
Produkt war
cool.
so ein Heft. Das ist so ein, ja, eigentlich so auf Basis von Exerzitien im Alltag. Das heißt alles außer Beten. Und da geht es halt, ja, es ist eigentlich eine Achtsamkeitschallenge.
Ja.
Und genau, damit hat es eigentlich, hat dieser Shop angefangen. Ich glaube, das war 2019, dass das dann online gegangen ist. Und dann hatte er, er hatte dieses christliche Content Creator Netzwerk initiiert, das dann natürlich auch Corona total mit in diese Zeit reingefallen, wo ja auch in Kirche sich ganz, ganz, also so dieses Thema digitale Kirche gab es vorher schon. Es gab auch so Barcamps und so. Aber mit Corona wurde das dann ganz, ganz doll, dass Kirchen sich natürlich auch überlegt haben, wie können und müssen wir jetzt irgendwas Digitales tun. Und das war eigentlich ganz gut. Da war Tobias auch dann ganz viel auch unterwegs als Berater. In dem Zusammenhang haben auch wir beide uns kennengelernt gehabt. Ich hatte ihn damals für meine Masterarbeit interviewt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und nach meinem Masterabschluss habe ich dann, also wir sind in Kontakt geblieben, auch über das Netzwerk. Und dann hat er mich nach meinem Masterabschluss halt gefragt, ob ich Lust habe, für ihn zu arbeiten. Und eigentlich war das erst, also weil er gemerkt hat, er schafft das alles gar nicht mehr so. Er hatte dann auch schon das erste Buchprojekt gemacht. Das war so ein Buch mit modernen Heiligengeschichten. Das hatte er schon so gemacht und genau, hat aber gemerkt, dass, also er hat die Firma gegründet, weil er gemerkt hat, es übersteigt jetzt langsam diese Selbstständigkeit, also diese Freiberuflichkeit. Und hatte mich dann eben gefragt, ob ich da mit einsteigen mag. Und zuerst dachten wir eigentlich auch, dass ich ihn eben in dieser Beratungstätigkeit unterstütze. Und weil das ja so das Hauptding war. Und dann haben wir aber auch gemerkt, naja, nee, wir haben ja eigentlich zwei Bereiche und auch unterschiedliche Kompetenzen. Wir sind ja auch gar nicht an einem Ort. Also der Firmensitz ist in Trier, da ist auch der Tobias und ich wohne im Rhein-Main-Gebiet. Und ich, genau, arbeite eigentlich komplett aus dem Homeoffice. Das heißt, wir sind ja auch gar nicht an
Voll
einem
geil.
Ort. Wir mussten gucken, wie können wir das irgendwie aufteilen auch. Und dann haben wir gemerkt, dass es auch sinnvoll ist, die Firma viel mehr als Medienunternehmen zu denken. Oder eben als Verlag. Und das ist jetzt so meine Sache. Und seit
Voll krass
Anfang
einfach.
2023, also knapp anderthalb Jahre, nachdem ich bei Tobias angefangen habe zu arbeiten, haben wir das dann auch wirklich nach außen hin so gemacht, dass ich für den Verlag zuständig bin, als Verlagsleitung. Und er eben diesen Beratungsaspekt macht, also den Beratungsanteil in der Firma. Und er ist halt Geschäftsführer und so.
Ja.
Und aber seitdem bin ich wirklich Verlagsleitung. Und wir denken den Verlag als eigenen Bereich.
Ist irgendwie total spannend, weil ich meine, es ist ja wahrscheinlich schon auch wichtig, so inhaltlich das also zu kennen, ne? Irgendwie sich da irgendwie auch mit verbunden zu fühlen. Aber es ist ja trotzdem einfach auch ein krasser Geschäftsbereich, der dir aus dem Studium wahrscheinlich nicht bekannt war.
Du meinst
Also,
jetzt
ja, wie
Verlag?
fängt man an? Ja, wie fängt man an, einen Verlag aufzubauen, wenn man das noch nie gemacht hat?
Ja, also tatsächlich waren da so ein paar Sachen, die dann so glückliche Zufälle waren. Ich habe tatsächlich ein paar Praktika im Bereich Buchbranche gemacht. Also schon in der Schule habe ich mal ein Praktikum in der Bibliothek gemacht und fand eigentlich so das ganze Bibliothekswesen ganz interessant. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Ich habe dann Medienwissenschaften studiert, weil ich das halt breiter haben wollte, aber hatte eigentlich so das, ja, irgendwas mit Büchern auch im Hinterkopf. Das ist ja auch ein Medium. Und dann habe ich auch irgendwann mal, also ich habe nicht nur Medienwissenschaften studiert, sondern auch Religionswissenschaften, beziehungsweise komparative Theologie in so einem Zweifach-Bachelor mit Medienwissenschaften. Und da hatte ich dann eigentlich mal die Idee, oh, vielleicht habe ich gar keinen Bock, irgendwas mit Kirche oder Religion zu machen. Ich will jetzt noch mal was ganz anderes machen und habe dann ein Praktikum bei einem Verlag gemacht.
Voll
Und
gut.
ja, hatte da dann schon mal ein bisschen Einblicke ins Verlagswesen bekommen. Und das waren dann so Zufälle, die dann ja am Ende mir auch so ein bisschen geholfen haben dabei oder wo wir gesagt haben, ach so, krass, ach du hast ja schon Erfahrung, so also ein bisschen zumindest in einem Verlag. Ich meine,
Ja.
das war jetzt natürlich nur so ein
Du hast mal einen Verlag von
achtwöchiges
innen
Praktikum.
gesehen.
Genau, ich habe meinen Verlag von innen gesehen. Und also das waren, ja, ich rückblickend fühlt sich das irgendwie so an, als hätte ich voll den Plan gehabt und hätte voll gewusst, worauf ich irgendwie hinarbeite. Ich muss aber gestehen, ich hatte zwischendurch überhaupt keinen Peil, was ich da mache. Oder ich hatte zumindest das Gefühl, ich habe überhaupt keinen Peil, was ich mache. Ich habe immer mal Sachen ausprobiert oder mich auch einfach davon leiten lassen, was mir viel Spaß macht.
Ja, voll.
Oder worauf ich jetzt Lust hätte, das nochmal auszuprobieren. Also auch eben in dem Verlag war ich eigentlich danach an dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist voll die Verschwendung, wenn ich nichts mache, was mit Religion zu tun hat, weil das einfach ein Bereich ist, in dem ich mich total gut auskenne.
Ja,
Und
jetzt hast du
ja,
beides
genau. Und da,
kombiniert.
also ich wusste ja, diese Stelle gab es ja nicht. Also ich
Ja.
wusste nicht, dass ich darauf hinarbeite, an einer Schnittstelle so krass zu sein. Und dass mir jetzt beides so viel nutzt.
Voll gut. Aber ich glaube, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man im Grunde nicht weiß, wie man das so in der Theorie machen sollte oder so, weil dadurch, also ihr habt ja auch schon Kirche neu denken wollen, warum dann nicht auch einen Verlag neu denken, so, also irgendwie wahrscheinlich nicht verkehrt und ich würde sagen, der Erfolg gibt euch ja recht, also so, das hat ja funktioniert.
Ja,
Ich
und
finde
wir
das total
existieren
spannend.
noch, also.
Ja,
Ja,
total.
in den letzten Jahren sind, glaube ich, nicht so viele Leute auf die Idee gekommen, einen christlichen Verlag zu gründen.
Ja, schon Nische, so.
Ja.
Und eine gewagte vielleicht auch.
Ja.
Aber
Ich möchte aber noch mal kurz bei dir fragen. Ich meine, du
ja.
machst ja jetzt auch was, was jetzt nicht so als Jobbeschreibung feststand, als
Auch
du
eher
dir
eine
überlegt
Nische.
hast, was du mal machen willst. Genau. Ich meine, wie war das denn bei dir? Hattest du das Gefühl, dass du immer einen Plan hast, wo du mal hin willst?
Oh, ich hatte so viele Pläne. Also während der Schulzeit war mir ganz glasklar, ich werde Hotelfachfrau. Und dann habe ich so verschiedene Praktika auch gemacht und fand es mega geil. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich es irgendwie nicht mehr geil fand. Auf jeden Fall rückblickend weiß ich, ich fand es einfach nur in der Schule nicht so gut und es war eine gute Abwechslung. Ich glaube, ich hätte jedes Praktikum machen können, hätte es gut gefunden, aber ich hatte mich dann halt versteift. Auf jeden Fall habe ich irgendwie. Ich glaube, es hat auch einfach nicht geklappt, so wie ich das vielleicht wollte. Irgendwie kam ich nicht in so eine Ausbildungsstelle rein. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ab da habe ich ein bisschen das Gefühl, bin ich sehr viel durch mein Leben gestolpert. Ich hatte die Tage ein Interview mit dem Alumni-Beauftragten von meiner Hochschule. Und auch bei dem Porträt letztes Jahr vom Börsenblatt ist mir das immer so ein bisschen unangenehm, wenn es um meinen Lebenslauf geht, weil einen roten Faden sieht man jetzt eher nicht. Also das Einzige, was ich sehr bewusst ausgewählt hatte, war das Studium tatsächlich. Also das habe ich wirklich geliebt. Das war toll. Da hatte ich dann, also ich habe so ein paar Twists and Turns in meinem Lebenslauf gehabt. Aber da hatte ich dann plötzlich das Gefühl, oh ja, es passt. Aber da wusste ich auch nicht, was ich damit mitmache. Also ich habe, glaube ich, auch viel einfach so im Moment das mitgenommen, was irgendwie gerade für mich passt. Und ich glaube, das ist auch jetzt so. Also auch jetzt. Also letztes Jahr wurde ich dann ja auch von Kai zum Beispiel, ne, der das Ganze so betreut, mit dem Young Excellence Award, der meinte auch, sei ruhig auch strategisch. Das kriegen ganz viele Leute aus Verlagen und was weiß ich mit. Du kannst ruhig auch streuen, wenn du irgendwas Bestimmtes machen willst und so. Und ich so, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was es für Jobs gibt in der Buchbranche und ich weiß gar nicht, was ich will. Im Moment bin ich ganz happy. Und so glaube ich, war das den größten Teil meines Lebens, dass ich nicht so eine Vorstellung davon hatte, wo es hingehen soll. Und ich glaube, zeitlang habe ich das vielleicht auch negativ bewertet und mich gefragt, ob ich mein Leben so ein bisschen vergeudet habe, aber es hat irgendwie gepasst und jetzt bin ich ganz happy. Also ich weiß nicht. Also ich hatte auf jeden Fall niemals vor, einen Buchclub zu gründen. Das steht fest.
Ja, es ist irgendwie dann wild, was so passiert, ne?
Voll wild. Und wer weiß, was noch so passiert. Ich meine, du hast inzwischen ja sogar ein Buch auch geschrieben oder veröffentlicht, wie nennt man das? Also herausgegeben.
Wir haben das Buch herausgegeben und da steht auch mein Name auf dem Cover, genau. Das,
Also du hast auch Texte dafür geschrieben dann
ich
wahrscheinlich.
habe auch Texte dafür geschrieben, genau. Aber ich habe vor allen Dingen viel Arbeit im Hintergrund damit gemacht. Genau, wir haben das als Team von Ruach jetzt geschrieben. Also das sind nicht nur Tobias und ich, sondern da waren auch noch ein paar andere beteiligt, Svenja, Stella und Marco vor allem, und dann noch eine Creatorin aus dem Netzwerk, die Katharina. Und da haben wir halt also wir haben ein Buch geschrieben, das heißt 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben, wo wir so
Ich
ein
glaube,
bisschen...
das kommt zur richtigen Zeit, oder? Oder kam zur richtigen Zeit?
Ja, also ich glaube schon, es war auf jeden Fall eine gute Idee und auch, also ich meine, es war unsere Idee, deswegen finde ich sie natürlich gut.
Natürlich super.
Also ich glaube, es war auf jeden Fall eine richtig gute Kooperation, sowohl für uns als auch für den Herder Verlag. Also es ist eine Kooperation von Ruach Jetzt mit dem Herder Verlag, der ja auch im religiösen Buchmarkt relativ groß ist. Also wenn man irgendwie, ja, in irgendein Thalia geht, dann steht da auf jeden Fall irgendein Herder-Buch, so.
Ich habe aber das Gefühl, Herder irgendwo anders ja noch zu kennen, oder verwechsel ich das da?
Ja, ich glaube, also Herder ist halt ein
Das.
großer Player im religiösen Buchmarkt. Die machen aber auch viel im Bereich Pädagogik.
Ah ja, vielleicht deswegen dann. Ja, okay.
Ja, auf jeden Fall war das, also was wir jetzt schon, aber da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei der Frage, die du mir eigentlich gestellt hast, nämlich auch, wie geht denn so Verlagsaufbau? Bei uns war das tatsächlich dann viel, also weil ich ja eben, ich hatte mal zwar ein Praktikum gemacht, aber da kann man ja jetzt nicht direkt einen Verlag gründen. Und meine Herangehensweise an das Ganze war dann, also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, dass ich jetzt mich in irgendein Kämmerchen zurückziehe und mir ein Buch reinziehe und das dann mache. So, sondern meine Herangehensweise war eher, ich rede halt mit ganz vielen Menschen, und bin dann, ja, also bin relativ schnell dann irgendwie beim Börsenverein gelandet, also Börsenverein des Deutschen Buchhandels, und bin da dann auf Veranstaltungen gegangen und bin mit Leuten, ja, habe einfach mit Leuten darüber gesprochen, wie die so die Buchbranche wahrnehmen, was man so braucht und also insbesondere die IG-unabhängige Verlage, also Interessengruppe unabhängige Verlage. Da sind ganz viele Menschen, die ja meistens kleinere Verlage haben, und da eben auch ganz viel Erfahrung mitbringen in, wie macht man, also wie geht man als kleiner Verlag in der Branche nicht unter? Oder die zumindest auch zusammenhalten, um nicht unterzugehen. Und ja, darüber oder auch eben dann die IG Digital, wo ich ja jetzt immer noch auch sehr aktiv bin, und wo ich einfach ganz, ganz viel von ganz vielen tollen Menschen aus der Branche gelernt habe und auch ganz viel Feedback bekommen habe immer für das, was wir gemacht haben, wo man einfach im Gespräch darüber war, was kann man noch machen, was braucht man unbedingt, was kann man sich vielleicht auch sparen. Ich habe einfach vom Börsenverein auch immer alles Mögliche mitgenommen, was man an Beratungen mitnehmen kann. Also die bieten zum Beispiel immer an, eben für Mitglieder auf den Buchmessen so betriebswirtschaftliche Beratungstermine und
Voll
so.
gut, ja.
Und da habe ich auch ganz viel mitgenommen.
Ja, also ich finde halt auch, dass es mir letztes Jahr sofort aufgefallen, wie krass gut du vernetzt bist und wie ja, wie gut du das kannst, auch einfach, weil ich habe immer nicht so sehr das Gefühl, dass das so sehr mein Talent ist. Also ich rede halt total gern mit Leuten, aber ich glaube, also selten mache ich das irgendwie strategisch. Ich denke dann im Nachhinein, oh, die Person wäre auch da gewesen, wäre vielleicht ganz schlau gewesen, auch mal mit der zu sprechen oder so. Aber das fand ich total cool und ich habe dich gestern in der irgendwann Story, als ich Fragen abgefragt habe, auch als so die größte Cheerleaderin, die man sich wünschen kann, vorgestellt oder angekündigt. Weil das fand ich halt total krass, ne? Also ich meine, ich erinnere mich noch so an ein Gespräch, wo ich dann dir gesagt habe, frag doch mal die örtliche Zeitung, ob du nicht da irgendwie gefeatured werden konntest, weil es ging ja darum, viele Stimmen zu sammeln in dieser Abstimmungsphase. Und ich habe aber das Gefühl, seitdem auch und wahrscheinlich auch schon davor, schlägst du mir am laufenden Band irgendwas vor, was ich machen könnte? Oder du hast mich bei irgendwem irgendwie erwähnt oder so. Und das finde ich halt schon krass. Erstmal muss man wahrscheinlich so viele Leute kennen wie du, aber auch so dahinter sein. Und es wirkt ja nicht wirklich gestellt, es wirkt total natürlich. Also ich finde, das ist auch ein super Talent, weil das können halt nicht viele. Und
Ja,
das, also du hast das drauf.
danke.
Nimm's einfach an.
Ja, danke. Ich muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt so super strategisch dran gehe und mir irgendwie
Ja,
vorher eine
klar.
Liste schreibe, oh, ich bin auf Veranstaltung X, ich muss mit Person 1, 2 und 3 reden, um das und das zu erreichen, sondern ich glaube, dass es beim Netzwerken ja auch gerade darum geht, auch einfach mit Menschen im Gespräch zu sein und durch Zufälle zum Beispiel auch auf Ideen zu kommen. Also keine Ahnung,
Ja.
wenn ich mit dir rede und du erzählst mir was und ich weiß dann, ah, okay, ich habe ja vorgestern mit irgendjemand anders geredet, auf so einer Buchmesse oder so, das wäre doch voll spannend, hey, das ist voll das Match. Dann, also das kostet mich ja nichts, euch irgendwie zu
Ja.
vernetzen. Und gleichzeitig, also ich glaube, man muss einfach auch immer geben, um irgendwann was zurückzubekommen. Und
Voll.
ohne das jetzt so kalkuliert zu sagen, ne?
Nee,
Also
also
geht jetzt nicht
also das
darum,
möchte
dass
ich auch
es so
klarstellen,
in,
so das
genau,
meine ich
es
nicht.
geht nicht darum, so, hey, du schuldest mir jetzt was oder ich
Nee,
schulde dir
genau.
irgendwas, weil irgendwas passiert ist, sondern, oder weil wir irgendeinen Kontakt ausgetauscht haben oder sonst irgendwas, sondern es geht eher so darum, zu sagen, naja, es geht, also ich finde einfach, dass es so wichtig ist, ein gutes Miteinander zu haben und,
Voll.
warum soll, also was ich auch nicht selber machen kann, warum sollte ich da nicht jemand anderen dann vermitteln und
Total, aber ich
anderen
glaube,
helfen?
dass du da schon besonders, also das meine ich auf keinen Fall so, dass du das strategisch irgendwie machst und ne, so irgendwelche Ziele damit verfolgst, aber ich glaube, du hast einfach so ein natürliches Talent für und siehst irgendwie auch Verbindungen. Also, weil wenn mir sowas einfällt, dann mache ich das auch, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, da komme ich dann vielleicht so 3 Wochen später auf so ein Gesetz. Denke so,
Ja.
ich hätte ja vielleicht das vorschlagen können oder sowas oder die Person vorschlagen können. Und ich habe schon das Gefühl, dass dir das sehr liegt und dass es dir auch wichtig ist, andere irgendwie zu promoten und sowas. Und das, glaube ich, ist auch nicht total gängig.
Ja,
Also sehr
also
schön, wenn es so wäre, aber.
ich glaube, es geht auch, also, und da geht es für mich, glaube ich, auch viel einfach um Authentizität. Also wenn ich von der Sache wirklich überzeugt bin, und das muss auch nicht mal was sein, was ich jetzt selber mache, also ich bin natürlich auch sehr überzeugt von dem, was ich selber mache, aber keine Ahnung, ich finde zum Beispiel Mädels, die lesen, finde ich einfach eine coole Sache und ich mag dich als Person total gerne und ich weiß, dass du irgendwie deine Sachen gut machst und dann habe ich natürlich auch überhaupt kein Problem damit, ganz im Gegenteil, dann empfehle ich dich ja total gerne weiter, weil ich denke, dass du anderen einen Mehrwert bieten kannst. Also das eher so, dass ich manchmal von meinem Chef die Rückmeldung bekomme, so, ey, hast du mal drüber nachgedacht, ob du das auch selber machen kannst, bevor du hier wieder irgendwelche anderen Leute vorschlägst oder irgendwelche anderen Leute miteinander vernetzt oder irgendwie irgendwelche Möglichkeiten aufzeigst, so, hey, das können wir doch auch selber machen.
Ja, voll.
Und das ist dann eher was, was ich manchmal gar nicht so sehe, wo ich mich selber dann eher klein mache und denke so, ach krass, nie, andere Leute sind doch gerade so gut und so. Andererseits fand ich es jetzt auch mega gut und also das ist für mich so ein ähnliches Thema. Ich glaube einfach, dass es in der Buch, also jetzt für mich in der Buchbranche, ne, andere Branchen kenne ich jetzt nicht so gut, aber vielleicht kann man es auch auf andere Branchen übertragen, keine Ahnung, dass es einfach so wichtig ist, auch als Player, dass man kooperiert mit anderen, weil
Voll.
wir einfach auch gemeinsam wachsen können. Und dann geht es gar nicht mehr darum, also zum Beispiel jetzt diese Kooperation mit Herder, ne? Das ist auch entstanden über eine Zufallsbekanntschaft, wo einfach zufällig man am Ort war und dann eine Verbindung hergestellt wurde. Und diese Kooperation wäre dann aber nicht zustande gekommen, wenn Herder dann auch nicht überzeugt gewesen wäre von dem, was wir machen. Und
Ja,
wir beide
klar.
heraus, also beide Parteien herausgefunden hätten, dass dass eine Kooperation eine sinnvolle Sache sein könnte. Für uns natürlich. Herder hat nochmal eine ganz andere Reichweite, als wir das haben. Wir
Ja.
sind so ein kleiner Verlag, es ist so schwierig, überhaupt in den Buchhandel zu kommen und dann gerade in die großen Buchhandelsketten, wie zum Beispiel Thalia oder so. Also wir wussten, sowas können wir gar nicht leisten alleine.
Ja.
Und die waren aber total auf der Suche nach was Modernem, Frischem an Inhalten und die konnten wir halt bieten. Und so haben wir halt zusammen ein Produkt geschaffen, was keiner von uns alleine so hingekriegt hätte.
Ja.
Und ja, ich habe neulich von jemandem gehört, weil das ist natürlich der andere Punkt. Ich habe in der Buchbranche ganz viel genetzt, aber ich habe natürlich auch geguckt, was für Strukturen gibt es, die es auch so, ja, die es für den religiösen Buchmarkt oder halt auch im kirchlichen Bereich gibt. Und es gibt zum Beispiel auch konfessionelle Medienverbände, also den Katholischen Medienverband, die Vereinigung evangelischer Buchhändler und Verleger und den Evangelischen Medienverband. Die haben zum Beispiel immer einen Gemeinschaftsstand auf der Buchmesse. Wir hätten uns natürlich alleine niemals einen Stand auf der Buchmesse leisten können. Aber durch so Gemeinschaftsausstellungen, glaube ich, sind wir da jetzt schon auch ganz gut in der religiösen Buchbranche ja, positioniert. Also wir mussten uns da jetzt nicht verstecken mit unseren Sachen, ne?
Ja.
Und jetzt dieses Jahr probieren wir mal die Gemeinschaftsausstellung der IG unabhängigen Verlage aus. Aber trotzdem war es für uns jetzt, also weil wir eigentlich gar nicht so doll auf diesen religiösen Buchmarkt festgelegt werden wollen, weil wir eigentlich ja ganz, also gar nicht nur den religiösen Buchmarkt erreichen wollen.
Ja.
Aber es war für uns trotzdem erstmal ein super Start, auch dort uns zu etablieren und da auch mit Menschen zu sprechen und einfach zu sehen, ah, okay, was haben denn andere auch für Probleme?
Ja, voll.
Oder vor welchen Herausforderungen stehen die? Und ich glaube, da sind wir, ich sag mal, zumindest mal ein bisschen positiv aufgefallen. Und wir wurden auch schon sehr krass beäugt, was wir denn da jetzt eigentlich so Neues machen in der Branche. Weil das, also, ich glaube, in der religiösen Buchbranche war jetzt in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so viel Bewegung.
Ich habe euch ja da auch besucht an dem Stand, und ich fand ehrlich gesagt, ihr habt nicht so richtig reingepasst, weil ihr habt halt wirklich eher coole, moderne Sachen und es war ein bisschen angestaubt, die Ecke, aber ich fand es irgendwie immer süß, weil Tobias ja dann auch mal so meinte, hey, willst du einen Kaffee? Ich habe dafür extra hier, also wir haben das alles irgendwie mitbezahlt, so komm, wir
Ja,
nutzen das jetzt
das gehört halt
irgendwie
dazu, ja.
so.
Genau, also.
Es war
Und wir haben
ein
ja auch
total
einfach.
schöner Ort irgendwie, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht in diese andere Ecke noch besser passt.
Ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Es war auch total schön, da mit den Leuten aus der religiösen Buchbranche. Also zum Beispiel, wir standen jetzt 2 oder 3 Jahre auf der Buchmesse jetzt immer neben der Deutschen Bibelgesellschaft. Und mit denen machen wir jetzt auch eine Kooperation. Die
Naja,
haben
voll
jetzt für
gut.
Herbst angekündigt, das ist noch gar nicht so, also jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht so offen kommuniziert. Es ist aber schon öffentlich, deswegen kann ich
Okay, ich
das
wollte
jetzt
gerade sagen,
erzählen.
weil die kommt jetzt zeitnah.
Ja, nee, also wir haben auch schon auf dem Kirchentag waren wir jetzt auch, da haben wir auch
Okay.
schon so Flyer verteilt und sowas, aber das ist jetzt noch nicht so mega groß öffentlich angekündigt, aber zum Beispiel in der Buchvorschau von der Deutschen Bibelgesellschaft ist schon drin. Wir machen eine Sonderausgabe der Basisbibel zusammen. Basisbibel ist halt eine moderne Bibelübersetzung und ja, wir bringen eben eine Sonderausgabe raus, die heißt Themenwege und da gibt es nicht nur den Bibeltext drin, sondern eben auch Bibellesepläne, die gestaltet sind von 21 Menschen aus, ja, die christliche InfluencerInnen sind, CreatorInnen, die eben ihre ganz persönlichen Zugänge zur Bibel über verschiedene Themen zeigen. Also Zum Beispiel macht Tobias Sauer was zum Thema Glaube. Und Jason Liesendahl, der hat den Podcast Schöner Glauben und hat bei uns ein Buch geschrieben, das heißt Gott kann auch nicht alles. Der macht da was über Gottesbilder in der Bibel und was das für ein Bibelleseplan sein könnte. Und das ist aber zum Beispiel auch eine Kooperation, die keine Partei ohne die andere hätte machen können. Also wir hätten nicht einfach so eine Bibel rausgeben können, weil diese Bibeltexte einfach, das können wir nicht ohne die Bibelgesellschaft oder irgendein anderes Bibelwerk machen. Und dafür sind wir aber dran an den Creatoren und können da eben sagen, ja, hey, hier haben wir alle Kontakte und das ist total sinnvoll, dass wir das zusammen machen und in Kooperation. Von daher glaube
Voll
ich, dass
gut,
das eine
ja.
ganz gute Kooperation auch ist. Und das ist auch für den religiösen Buchmarkt, glaube ich, ein Mehrwert, wenn wir da einfach miteinander arbeiten statt gegeneinander. Und auch wenn man natürlich merkt, also im Gespräch mit denen, also mit vielen aus dem Bereich, die erzählen immer, dass es ja schon alles rückläufig ist und auch immer mehr christliche Buchhandlungen zumachen und sowas. Jetzt gerade vor ein paar Monaten haben die Alpha-Buchhandlungen Insolvenz angemeldet. Also es ist irgendwie so, das ist jetzt schon kein super florierender Bereich. Und umso mehr muss man aber auch gucken, vielleicht wo können wir sinnvoll zusammenarbeiten, anstatt uns gegenseitig so als Konkurrenz zu sehen.
Ja, das
Zumal,
glaube ich,
und
ja.
das ist jetzt ein Punkt, das wäre völlig ausufernd, aber muss jetzt hier auch gar nicht Platz finden, dass ja auch christlich nicht gleich christlich ist.
Ja.
Also, da gibt es ja total unterschiedliche Frömmigkeiten und ja, konfessionellen Hintergründe, Themen, die gerade oben aufliegen. Und
Ja.
ich glaube, da gibt es, glaube ich, gerade nichts. Also, wir versuchen ja eben halt gerade nicht die Sachen so zu machen, wie alle anderen sie machen.
Ja, das finde ich auch erfrischend. Was wir noch gar nicht so gesagt hatten, war, dass ja auch in der Goodie Bag beim Geburtstag dieses achtsame Reisetagebuch im Grunde drin war. Ich finde, es zeigt auch nochmal so ein bisschen die Bandbreite. Weil
Ja.
für meinen Geschmack hört sich schon sehr religiös gerade alles an. Vielleicht einfach so als Kontext. Ich war das früher. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ne? Ich war früher auch so beim Kirchentag und solche Sachen. Meine Mama war jetzt auch wieder beim
Wusste ich
Kirchentag.
nicht.
Ich hatte noch
Krass.
über, ich habe im Nachhinein wieder gedacht, deswegen, ich bin da langsamer, aber ich habe im Nachhinein gedacht, ich hätte die ja mal zu euch schicken können.
Ja.
Aber, also ich war früher da
Nächstes Mal
schon,
beim Kirchentag,
ja,
Helen.
wirklich,
Nächstes Mal.
ich war da voll drin, aber keine Ahnung. Meine Mama behauptet immer, ich hätte den Glauben an Gott verloren, als mein Vater gestorben ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, es ist nicht so richtig was für mich. Ich mochte dieses Gemeinschaftsgefühl, aber ehrlich gesagt nicht so viel darüber hinaus. Aber ich finde einfach, dass man also an manchen eurer Bücher ja auch einfach wirklich merkt, es geht um auch, also ich habe da mit Tobias, glaube ich, auch bei der Buchmesse drüber gesprochen, irgendwie mehr darum, dass man überhaupt an was glaubt. Und da bin ich ja halt total bei. Das finde ich auch wichtig. Ich glaube, wenn man an gar nichts glauben kann, wird das Leben auch einfach schwer. Aber das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Und vielleicht, um das Thema auch so Netzwerken abzurunden. Wir hatten uns ja gegenseitig vorgeschlagen bei diesem Five to Watch von den Bücherfrauen. Sind leider beide nicht genommen worden. Nächstes Jahr also wieder. Aber da habe ich das halt
Nicht aufgeben,
reingeschrieben.
Helen.
Nee, genau. Da habe ich das reingeschrieben, dass ich das so krass bei dir finde, wie du. Also ich habe es auch so empfunden, gerade auch andere Frauen irgendwie so promotest und irgendwie so dieses. Ja, dass man irgendwie so füreinander einsteht, ne? Und dass wir nur gemeinsam halt weiterkommen. Das war so mein Schwerpunkt in der Bewerbung so für dich. Und das sehe ich auch total bei dir. Also ich finde wirklich, ich glaube, es ist wirklich so, wenn man dich auf der eigenen Seite hat, hat man so einen krassen Cheerleader an der Seite. Also so empfinde ich das immer. Wenn wir miteinander sprechen, denke ich danach so, boah, das ist total nett. Wie kann ich mich dafür bedanken irgendwie? Also
Ja, aber
es ist einfach schön, dich
Helen,
zu kennen, Lisa.
ja, danke, danke. Ich muss diesen Dank jetzt aber auch mal zurückgeben. Ich finde es nämlich auch einfach total schön, dich zu kennen, weil ich dich einfach auch als Person so inspirierend finde. Also erstmal mit dem, was du machst. Ich finde zum Beispiel nämlich auch, dass, also du hast es zwar gerade vorhin, als du darüber geredet hast, was du irgendwie wie dein Werdegang so ist, dass du irgendwie ja auch keinen Plan hast. Aber was ich zum Beispiel bei dir total cool finde, ist, dass du eben immer wieder Pläne machst und dir quasi Ziele setzt, auf die du hinarbeitest. So, wo wo ich manchmal gar nicht, also ich stecke dann so drin in dem, was ich gerade irgendwie tue und sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich habe so das Gefühl, du hast, also auch wenn sich das Ziel häufiger mal ändert, und das ist ja auch vollkommen okay, aber du hast immer so ein Ziel, auf das du hinarbeitest und du denkst dann auch viel, also du denkst manchmal so viel größer als ich. Also so im Sinne von, hey, da will ich hin und ich versuche das jetzt einfach mal. Und dieses einfach mal machen, das fehlt mir manchmal dann so. Ne? Also ich, wie gesagt, ich vernetze dann Leute.
Aber
Aber
beim Großdenken, da komme ich dann ins Spiel.
genau, also deswegen, das finde ich bei dir so cool. Und was ich auch mega, mega cool finde, und deswegen bin ich auch so begeistert von Mädels, die lesen, ist einfach auch, dass du ein Mensch bist, der einfach in der Buchbranche ja auch ganz krass dazu redet, so, ey, wir müssen nicht immer, das muss nicht immer einen Mehrwert in dem Sinne haben, dass irgendjemand sagt, oh, jetzt habe ich was dazugelernt und ich lese, um mich zu bilden. Und ja, wenn ich jetzt dieses Buch lese, dann weiß ich das und das oder dann hat mir das das und das gebracht, sondern dass man das auch einfach machen kann, weil es eine schöne Unterhaltungstätigkeit ist so, oder weil es Spaß
Voll, ja.
macht. Und
Es darf einfach Spaß machen.
genau, es darf Spaß machen, es darf einen entspannen, man kann, ja, man muss nicht immer mit einem Ziel irgendwo hinkommen,
Ja.
sondern es kann einfach was sein. Also, oder ich glaube, du wirst doch auch so jemand, die sich vors Bücherregal stellt und denkt, ach, was habe ich denn jetzt gerade mal Bock drauf zu lesen?
Voll.
Und dass man nämlich, ja, einfach mal guckt, worauf habe ich jetzt gerade Lust und was bringt mich jetzt gerade in diesem Moment das, was ich
Ganz
jetzt brauche?
persönlich weiter, ja.
Genau. Und
Voll.
das zum Beispiel finde ich total wichtig, dass es das in der Branche gibt. Ja.
Ja, das fehlt mir manchmal auch so ein bisschen. Es geht halt schon, also einerseits ist es immer neu, 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 finde ich manchmal halt irgendwie auch echt schwierig. Also so, ich meine, allein schon, dass ich dafür ausgedacht werde, dass ich sage, ich bin ein Buch, das ein Jahr alt ist, ist noch neu und alle sind aber eher so. Jetzt, ne, wir haben, was haben wir jetzt, Mai, und jetzt sind alle schon in den Herbst vorschauen und ich denke mir so, krass irgendwie.
Ja.
Aber eben auch dieses Thema ist da, man darf auch einfach nur zum Spaß lesen.
Ja, das ist zum Beispiel, also da hast du jetzt gerade einen Punkt angesprochen, den ich auch ein bisschen schwierig finde, gerade auch als kleiner Verlag, der ja jetzt nicht 20.000 Novitäten im Jahr macht. Okay, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Verlag gibt, der 20.000 Novitäten im Jahr macht. Also es ist eine beliebig eingesetzte Zahl, für die er für eine große Anzahl an Neuveröffentlichungen stehen soll. Und das ist ja auch was, wo wir uns gerade auch so ein bisschen verweigern, dass wir nämlich nicht sagen, wir machen ein Frühjahrsprogramm und ein Herbstprogramm, weil das eigentlich nur dem Buchhandel was bringt. Also wenn man direkt an Endkundinnengeschäft denkt und was wir ja viel auch machen, also wir machen ja viel Bewerbung über Instagram. Und über unsere AutorInnen. Und das ist einfach, also es stresst alle nur, so ein Buch dann, also diese Herbst- und Frühjahrsprogramme zu machen. Ich habe auch das Gefühl, dass alle in der Branche davon gestresst sind.
Ja, ich oft.
Und also ich weiß auch nicht, also ich glaube, man macht es für den Buchhandel und damit diese VerlagsvertreterInnen da, also damit man nochmal so ein Update machen kann, hey, das sind unsere neuen Sachen. Und dann gehen die VerlagsvertreterInnen auf ihre Reisen und zu den Buchhandlungen und erzählen dann allen was davon. Und dafür muss man halt irgendwie das zu einem Termin X fertig haben.
Ja.
Aber ich finde zum Beispiel, also wie gesagt, in den Verlagen stresst es alle eh nur. Man muss dann immer so mega weit vorausdenken. Und dann kommt es ja auch total häufig dann doch anders oder Sachen werden verschoben. Also gerade kleinere Verlage, die gar nicht wissen, ob sie das so einhalten können, da werden dann immer die Veröffentlichungstermine einfach dann immer weiter nach hinten verschoben, obwohl sie eigentlich schon dreimal so angekündigt wurden für irgendein Programm. Und da sehe ich irgendwie den Mehrwert nicht hinter. Warum stressen wir uns damit so als Branche?
Ich check's auch nicht richtig. Also das muss mir echt mal auch mal jemand erklären, warum das hat sich das einfach so entwickelt und keiner kommt mehr aus der Nummer raus. Also weil ich verstehe es irgendwie
Ich
nicht.
glaube, ich glaub schon. Ich glaube schon. Und
Irgendwer
also,
muss mal aussteigen aus dem Ganzen.
wir haben jetzt auch zwei Titel gerade angekündigt, wo wir jetzt auch ein bisschen Vorlauf für hatten, aber das war jetzt nicht so unser Frühjahrsprogramm oder sowas. Ne? Das ist übrigens ein Titel, der ist gar nicht so religiös. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon schon erzählt habe. Jetzt im Juli geben wir ein Buch raus, das heißt, wo ich nicht sein sollte, meine Schamorte. Und es geht um Scham
Spannend.
und Klassismus.
Ah, spannend. Also das Thema Scham finde ich immer irgendwie so interessant. Habe ich die Tage erst gesagt, Ich finde, dass Scham so viele Türen schließt, weil, also ich habe das zum Beispiel in der Therapie gemerkt, klar, vielleicht war ich ein bisschen dran gewöhnt, aber über Trauer konnte ich super easy reden, also nicht, es war nicht schön, ne, und schmerzhaft, aber irgendwie war es leichter dran zu kommen. Als ich dann irgendwann nach ein paar Jahren gemerkt habe, okay, Trauer bin ich eigentlich irgendwie durch, ich habe aber relativ viele Themen, für die ich mich einfach schäme, da war wie so dicht. Ist so eine
Ja.
Wand hochgefahren. Ich finde es, also ich habe jetzt so gefühlt so Stückchen für Stückchen runtergenommen, aber es ist so schwer. Und ich merke das halt auch, das schwer mit anderen drüber zu sprechen. Das ist irgendwie, du denkst, alle anderen finden das vielleicht genauso unangenehm oder so. Und was für dich schambehaftet ist, kann für jemand anderes total so irrelevant sein. Aber ich bin der Meinung, dass es irgendwie macht das ganz viel kaputt. Geht es darum bei dem Buch?
Auch, also im ersten Teil zumindest, geht die Autorin sehr doll darauf ein, was ist eigentlich Scham und was macht das auch mit einem? Weil das ja zum Beispiel auch krasse körperliche Reaktionen auslöst, sich zu schämen, ne? Und aber auch eben psychische Konsequenzen ja auch krass hat. Und ja, die Autorin macht dann so ein bisschen den Punkt, dass sie irgendwann zu dem Punkt kommt, dass sie sagt, naja, ich frage jetzt nicht mehr, warum schäme ich mich, warum schäme ich mich, warum schäme ich mich so doll? Und dann schämt man sich noch mehr, weil man sich schämt. Und sondern sie guckt dann, also sie hat so ein bisschen den Turn gemacht, dass sie geguckt hat, wo schäme ich mich denn eigentlich? Deswegen kam sie dazu, Schamorte zu sammeln. Schamorte sind aber auch sowas wie Geld und Arbeit und Heimat und eben auch Religion oder Glaube. Die hat sie gesammelt und hat dann halt festgestellt, dass fast alle diese Schamorte irgendwas auch mit ihrer sozialen Herkunft zu tun hat und damit, dass sie diese scheinbar verlassen hat. Also wir reden hier um Stichwort der, also um Stichwort zu nennen, der sogenannte Bildungsaufstieg, wo die Autorin, also die Autorin mag das Wort nicht so gerne, weil sie sagt, dass es wird immer als so eine Erfolgsstory erzählt. Aber Bildungsaufstieg heißt ja auch, man kann ja auch absteigen. Und vor allen Dingen aber auch, dass das immer so als uneingeschränkt positiv dargestellt wird. Aber da kommen natürlich auch Probleme mit. Also eben zum Beispiel so eine innere Zerrissenheit, Konflikte, sich noch mehr zu schämen, wenn dann irgendwie, wenn man in anderen Kontexten unterwegs ist. Und genau, dann kommt sie eben zu dem Punkt, dass einfach ja auch die Gesellschaft aktiv beschämt und es einfach System hat, andere zu beschämen.
Und ich komme auch wieder zu dem Punkt, ich glaube auch Frauen gerne,
Auch,
ganz
genau,
besonders.
ja, genau, das ist, hat bei ihr, also das ist tatsächlich auch Thema in einem anderen Buch, was wir gerade, also was wir jetzt im Sommer rausbringen zum Thema Purity Culture. Das ist mit einer anderen Autorin und natürlich dann doch noch mal etwas mehr im religiösen Bereich verortet. Also für alle, die das nicht wissen, Purity Culture ist ein Umfeld, in dem sehr aktiv Sexualität als was Schlechtes dargestellt wird, vor allen Dingen außerhalb einer Ehe zwischen Mann und Frau. Genau, und auch das ist ja ein System, was einfach da ist und real ist und was man auch dekonstruieren kann. Das haben wir jetzt angekündigt
Spannend,
für
ja.
September. Also das Buch über Scham und Klassismus, wo ich nicht sein sollte, kommt im Juli schon. Und das andere haben wir jetzt für September angekündigt. Das heißt Feucht und Fromm, die schmutzigen Geheimnisse der Purity
Geil.
Culture.
Und ich finde, sowas zeigt ja auch, dass ihr wirklich modern denkt. Also ich weiß nicht,
Ja.
ob die anderen Stände da in diesem Gang, wo ihr bei der Buchmesse wart, ob die so ein Buch sich ins Regal stellen würden.
Ich weiß es
Schien
nicht,
mir nicht
aber
so.
ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir haben jetzt auch auf der, wir waren auf dem Kirchentag ja mit einem Stand auch und hatten da dann auch schon Flyer verteilt für uns, die beiden Bücher, die ich jetzt genannt habe. Und da kam auch ganz gutes Feedback. Freue ich mich drauf.
Ja.
Es macht auch Spaß, ne? Also ich glaube, man merkt mir an, ich habe Spaß an meiner Arbeit und es ist
Ja,
schön,
das ist
mit so
echt
krassen
cool.
Menschen zu arbeiten, wie die AutorInnen, mit denen ich arbeiten darf.
Das ist echt cool, ja. Ich finde, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss auch. Ich meine, vielleicht kann man das auch sonst mit hatte dir gesagt, dass auch die Frage nach irgendwie religiösen Büchern jetzt, ne, wenn man sich jetzt gerade unsicher fühlt in diesen Zeiten. Aber ich fand deine Antwort auf die Frage, also wir haben so einen Fragebogen, den wir vor der Podcast-Folge verschicken. Welches Buch hat dich bisher am meisten beeinflusst? Und ganz viele schreiben da immer so, boah, da kann ich mich nicht festlegen. Und deswegen greife ich das nicht so auf, aber ich fand es cool, was du da geschrieben hast.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe.
Ich lese dir das mal vor.
Ja.
Ich mag Bücher, die mir was mitgeben und mich zum Nachdenken anregen oder welche, wo ich mich einfach gut mitfühle. Da kommen wir wieder auch zum Thema, man kann auch einfach nur zum Spaß lesen. Zuletzt habe ich die Romane von Sally Rooney sehr gerne gelesen, hatten wir uns ja, glaube ich, beim letzten Mal auch drüber unterhalten. Mich fasziniert,
Call
wie
me Sally
dort.
Rooney Ultra.
Ja, Frau. Mich fasziniert, wie dort Gespräche über wortwörtlich Gott und die Welt drin vorkommen, obwohl es ja absolut kein religiöses Buch ist und gleichzeitig auch Platz für Themen wie Einsamkeit, psychische Probleme, vielfältige Beziehungsmodelle oder auch schwierige Themen wie Seitensprünge, Familiendramen, häusliche Gewalt und selbstverletzendes Verhalten vorkommen. Und das ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Und ich
Ja.
finde, in dem Zusammenhang passen wir, glaube ich, auch einfach irgendwie so gut zusammen, weil dieses Thema, das irgendwie. Also, ich finde es jetzt auch heute, wenn ich heute meine Story erzähle, finde ich manchmal komisch, dass ich nicht so zu klassischer Wohlfühllektüre gegriffen habe. Aber ich glaube, dass für mich das von Anfang an irgendwie unterbewusst wichtig war. Also, ich glaube, ein Buch war an sich für mich dann schon ein Wohlfühlort, ne? Ich konnte irgendwie mich entspannen und irgendwie mich auf was anderes konzentrieren. Aber ich wollte innerhalb des Buchs dann einfach irgendwie was haben, was mich zum Nachdenken anregt. Und das, was du jetzt so beschrieben hast. Und das finde ich irgendwie total spannend, jedes Mal aufs Neue, wie ein Buch das auch kann. Und ich meine,
Ja.
ich fand ja, wir haben hier gemeinsam bei Mädels zu lesen, Normale Menschen von Sally Rooney gelesen. Und ich finde es irgendwie auch einfach ein super cooles Buch. Ein Buch, was super polarisiert, aber was mir auch mega gut gefallen hat. Aber vielleicht hast du in der Hinsicht irgendwie noch so ein bisschen zum Abschluss Buchtipps für
Ja,
uns. Bücher, die dich bewegt haben.
genau. Also da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich einfach Mädels, die lesen, auch super dankbar, weil ich glaube, ich bin auf Normal People gekommen,
Ah,
weil
okay.
also weil ich angeguckt habe, was hat denn Mädels, die lesen, bisher so gelesen? Und dann habe ich
Ja.
einfach mal geguckt, welche von den Büchern bei euch, also ihr habt die ja alle auf der Seite da stehen, welches bei mir in der Bibliothek zum Ausleihen gab und was sich interessant angehört hat. Und dann habe ich mir halt einfach mal Normal People ausgeliehen in der Bibliothek und das gelesen. Und ich war so hyped davon. Jetzt ist ja Normal People gerade das, wo jetzt am wenigsten, also die reden zwar auch über Gott und die Welt und ich mag das.
Ja.
Wie Sally Rooney ja auch einfach sich Zeit nimmt, dass die Leute wirklich miteinander reden, über Themen. Also häufig passiert ja in Büchern ganz viel.
Ja.
Und viele Leute kritisieren auch, dass in Sally Rooney Büchern nicht so viel passiert, eben weil sie sich dafür Zeit nimmt, dass man auch versteht, was denken die Leute, wie reden die miteinander und so. Aber ich finde es bei ihren anderen Büchern sehr krass, wie es teilweise auch sehr, also mich schreit es. Als Religionswissenschaftlerin oder jemand, die vielleicht für diesen religiösen Bereich eher sensibler ist, so richtig an, wenn sie zum Beispiel in Schöne Welt, wo bist du? Da geht es ja auch total darum, dass der, ich weiß nicht, ob du das gelesen
Nee,
hast.
ich hab nur, glaube ich, normale Menschen
Okay.
gelesen.
Ja, also bei Schöne Welt, wo bist du? Da geht es auch darum, dass der eine Charakter halt in die Kirche geht und die reden dann auch aktiv darüber, was ist das eigentlich für ein komischer Typ, dass der so in die Kirche geht. Und dann fragt halt die eine, also fragt die eine Figur halt ihn dann auch so mal aktiv danach, warum machst du das eigentlich? Und dann, also die kommen da so drüber ins Gespräch, aber das ist jetzt nicht so. Also, wie gesagt, ich sage, aus mich schreit das aus religiös, also als Person, die diesen religiösen Bereich interessant findet, natürlich total an, aber es dominiert nicht die Geschichte, so, sondern es ist
Ja,
halt
voll.
einfach ein Wesenszug von dieser Person, oder nicht Wesenszug, aber halt irgendwas, was diese Person interessant macht. Und bei dem neuesten von ihr jetzt, das Intermezzo, da geht es jetzt gar nicht so drum, dass es so aktiv als da geht jemand in die Kirche, sondern da zum Beispiel finde ich es ganz krass, dass einfach so Gespräche über Gott und die Welt drin vorkommen. Und so, wie stelle ich mir eigentlich Gott vor, die Welt? Und dass manchmal dann so anderthalb Seiten darüber, die einfach die Charaktere darüber reden. Und
Ja.
also das finde ich einfach super krass. Ja.
Aber ich finde das so cool, weil es bestimmt jetzt Leute gibt, die beide oder ein, zwei Bücher gelesen haben und weil sie mit einer ganz anderen Brille drauf schauen, sich so denken, hä, hat das wirklich eine Rolle gespielt? Und das finde ich halt so cool, dass wir es so unterschiedlich lesen. Wir haben eine
Ja.
unterschiedliche Brille dann. Irgendwie das liebe, das finde ich auch jedes Mal geil an den Buchbesprechungen, weil dann, also es kommt manchmal so ein bisschen, glaube ich, weil gerade welchen, die vielleicht neu dabei sind, das Gefühl auf, so scheiße, habe ich das nicht genau genug gelesen, weil irgendwie die Sachen vor allem sind mir alle ganz in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, es liegt wirklich eher daran, dass wir unterschiedlichen Dingen mehr Bedeutung beimessen.
Ja. Ja, ich glaube auch, und deswegen ist es ja so wichtig, miteinander im Gespräch zu sein und
Ja, voll.
aus ganz
Wieso
uneigennütziger
das?
Perspektive für einen selbst sinnvoll mit anderen zu reden, weil also man selber hat immer das Gefühl, das, was man selber macht, ist total langweilig, weil man sich ja jeden Tag mit sich selbst beschäftigen muss, also meistens. Und deswegen ja das überhaupt nicht spannend findet, was man so macht. Aber andere finden, also für andere ist es ja was total Besonderes dann, weil die ja einen ganz anderen
Voll.
Blick auf die Welt haben. Ja. Aber du hattest mich nach Buchtipps gefragt. Ich fand zum Beispiel, weil wir gerade beim Thema religiöse Brille sind, was ich sehr faszinierend fand, ist von Thorsten Dietz, God in Game of Thrones. Ist auch schon ein etwas älteres Buch, also im Rahmen der Buchbranche. Ich schaue gerade mal kurz, wann das erschienen ist. Ja, schon 2020.
Ah
Also das war
ja,
vor dem Ende der Buchbranchen. Ist das ja schon alt, ja.
antiquarisch
Ja,
quasi.
man muss dazu sagen, es ist vor der achten Staffel erschienen.
Also ich nicht verfolgt.
Ja, aber auf jeden Fall finde ich da total spannend, dass Thorsten Dietz, der auch Theologe ist, eben ganz viel erklärt, also weil in der Welt von Game of Thrones ganz viele Religionen einfach auch vorkommen, die ganz explizit als Religionen da sind. Also ganz häufig, wenn wir in irgendwelche Popkultur gucken, dann kommt Religion unterschwellig vor. Also keine Ahnung, so dieses der Retter und Erlöser als Motiv, ja, wie jetzt zum Beispiel, also ja, aber auch, also das ist halt zum Beispiel sehr, sehr explizit, dass es ja verschiedene Religionen gibt, die auch wirklich sehr ausformuliert sind und da
Ja,
steckt ganz viel
stimmt.
Religionskritik drin
Ja.
von George R. R. Martin.
Ja.
Genau, und das fand ich total cool, weil Thorsten Dietz das sozusagen als Beispiel nimmt, so hey, schau dir das mal an und denk mal über deine eigene Religiosität auch nach oder was du damit verbindest oder nicht. Also das, wenn wer sich dafür interessiert, nochmal so eine religiöse Brille auf irgendwas zu bekommen, ist ganz cool. Und was ich aber auch total cool fand, das ist auch ein Buch, also einfach, guck mal, wie schön das
Ah, da habe ich
aussieht.
eben dran gedacht. Das habe ich noch nicht
Ja,
gelesen, aber ich habe das überall gesehen.
genau. Also ich habe gerade Bible Badass in die Kamera gehalten. Das ist im Leikam Verlag erschienen. Ich muss gerade gucken, wann. Aber das ist auch relativ
Das ist,
neu.
ich finde auch, also das habe
Ja,
ich das Gefühl von,
24 erschienen.
ja, das ist neu.
Genau, okay. Das ist auf jeden Fall auch ganz spannend, weil das einfach ein ja urfeministisches Buch ist, finde ich, was aber einfach auch zutiefst religiös ist. Also die Protagonistin hat eigentlich mit glaube ich gar nicht so viel zu tun. Und landet dann aber in einem Chat mit biblischen Frauenfiguren. Also da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich das aus Religionsperspektive teilweise schon ein bisschen drüber fand. Ich kannte natürlich viele dieser Frauenfiguren schon. Ich glaube, dass das überraschender ist für Leute, die da noch nicht so viel ja, drüber wissen. Aber es ist einfach richtig gut und auch zwischendurch sehr, sehr witzig. Und ja.
Ja, das kann ich mir
Also
gut
deswegen,
vorstellen.
das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und wer sich ein bisschen kritischer mit Religion auseinandersetzen, also ich habe noch zwei Sachen. Wer sich noch ein bisschen kritischer mit Religion auseinandersetzen möchte, die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet, wahre Sektenverbrechen. Warte, so
Ja,
sieht das
krass.
aus. Von Fabian Meisenhölder. Der ist auch Host des Sekta-Podcasts und dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Und zufällig auch einer unserer Creator aus dem Netzwerk. Das Buch ist
Ich
aber
wollte dich gerade schon
erschienen.
sagen, dass Tobias wahrscheinlich die Krise kriegt, weil du hier lauter Sachen aus anderen Verlagen vorschlägst. Aber dann ist es zumindest so ein bisschen näher dran noch.
Ja, also Bible Badass kann man auch bei uns im Store kaufen und auch Die Spur des Bösen hatten wir bei uns im Store. Ich weiß nicht, ob wir es noch haben, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall, Fabian Meisenhölder erzählt halt von wahren Sektenverbrechen und die Frage, der er sich im Podcast und auch in diesem Buch immer wieder stellt, ist, wann ist Religion förderlich oder hinderlich für die Gemeinschaft, die Gesellschaft und oder das einzelne Individuum? Also er versucht dann so auch so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, warum sind Leute denn so fasziniert von diesen Sekten und wie lassen die sich da reinziehen? Welche Manipulationen gibt es da aber tatsächlich auch, die ja funktionieren, weil Menschen darauf anspringen? Wie ist es also zu diesen Sektenverbrechen gekommen? Und deckt aber eben auch diesen Fanatismus auf, der da drin vorkommt. Also schon auch sehr, sehr kritisch, aber man lernt auch ganz viel über Religion. Und dann, das finde ich, man merkt schon, ich lese viel feministische Literatur auch, weil was ich noch empfehlen kann, ist von Mira Ungewitter, auch jemand aus unserem Netzwerk, Pastorin in Wien, Gottes
Toll.
Feministin,
Geil.
Mein Leben mit Eva Maria und Lady Gaga. Und das ist im Herder Verlag erschienen, kann man auch bei uns im Store kaufen.
Praktisch. Den verlinken wir mal in
Praktisch.
den Shownotes.
Ja. Und da erzählt Mira eben Geschichten aus ihrem Leben als Pastorin und beziehungsweise einfach als religiöse Frau, als Frau überhaupt. Also ist so. Und verbindet das aber immer mit erstens Bibelgeschichten und dann aber auch einfach Themen, die spannend sind. Also da mich zum Beispiel hat ihr Thema, wo sie, also ein Kapitel, das ist so ein bisschen zum Thema Menstruation und so. Das fand ich total spannend. Oder sie redet dann zum Beispiel auch über Pro-Choice und warum Maria eigentlich ein gutes Beispiel ist dafür, warum man für Pro-Choice sein sollte. Ja, also wirklich auch ein sehr gutes Buch. Und ansonsten ist natürlich eine Empfehlung, den Buchtipp, den wir bei Herder rausgebracht haben, 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu gaben. Für Leute, die einfach mal Sachen ausprobieren wollen. Nicht nur, weil sie wirklich aktiv aufhören wollen zu glauben. Es ist auch für Leute geeignet, die sagen, na, ich glaube schon, ich brauche aber irgendwie, oder ich bin zwar in der Kirche, ich will aber mal neue Impulse haben. Oder eben auch wirklich für Leute, die sagen, ja, so, ich bin zwar noch Kirchenmitglied, will aber eigentlich schon seit ewig austreten. Willkommen auf der Abschiedsrunde.
Ja, vielleicht sollte ich mir mal durchlesen. Ich bin tatsächlich noch Mitglied irgendwie, aber weißt du warum eigentlich eher? Weil meine Schwestern, ich weiß gar nicht mehr, also meine eine Schwester ist auf jeden Fall ausgetreten und ich habe mich damit auch noch viel beschäftigt. Aber das ist eigentlich vielleicht ein komischer Grund, aber ich finde es extrem schade, so in Großbritannien sieht man das total viel, dass Kirchen halt dann ne, verlassen sind und ich meine, teilweise finde ich es witzig, weil dann werden die in Pubs umgewandelt oder so, aber man sieht das halt da total stark, dass dann eben das Geld dafür fehlt und ich hasse es generell, wenn Gebäude einfach, also gerade schöne alte Gebäude und ich würde schon sagen, dass Kirchen meistens auch dazu gehören, wenn die einfach so verkommen und irgendwie nur noch zusammenfallen. Und das ist für mich immer so ein bisschen so ein Grund. Ich meine, es klingt jetzt echt, mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber irgendwie da denke ich immer so, ach nee, das wäre doch irgendwie schade. Aber ja, vielleicht wäre das ein Buch für mich. Was ich auf jeden Fall spannend finde und was ich gestern auch quasi in dieser Story angekündigt hatte, war so ein bisschen, obwohl wir da eigentlich wahrscheinlich ja unterschiedlich, also unterschiedlich einfach glauben. Finde ich total angenehm, dass wir immer, also ja auch teilweise stundenlang sprechen können. Also wir haben, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir einen Call angesetzt für eine Stunde und haben 3 Stunden
Ups.
gequatscht. Upsi. Und ich habe dir im Vorfeld gesagt, dass ich mir so eine Uhr gekauft habe, auf der visuell abläuft, wenn die Zeit vorbei ist. Die ist längst abgelaufen, deswegen würde ich sagen,
Ja.
auch wenn wir wahrscheinlich noch ganz viele Themen finden würden, hören wir hier auf, aber vielleicht sagst du einmal nochmal, wo man dich online findet, wo man irgendwie den Store findet, all solche Sachen.
Genau, also ich arbeite bei Ruach jetzt. Wir sind auf Instagram mit verschiedenen Accounts. Einmal haben wir den store.ruach.jetzt. Das ist wirklich unser Verlag. Und da kriegt man auch Infos zu unseren Produkten und was neue Erscheinungen sind. Und genau, also wenn man sich explizit jetzt für die Sachen, die wir auch verkaufen und vertreiben, interessiert. Und wir haben aber noch einen Account, der heißt netzwerk.ruach.jetzt und da teilen wir auch viel, was eben die Menschen aus unserem Netzwerk ja noch so machen. Also erstens machen wir nicht mit allen Bücher oder irgendwelche anderen Produkte. Und da gibt es aber, also da geht es wirklich einfach darum, wie reden Menschen über Glaube, wie leben Menschen ihren Glauben. Also es ist aber auch manchmal einfach nur, also für mich ist Glaube hat auch ganz viel damit zu tun, so über diese großen Fragen des Lebens nachzudenken. Und wir verstehen auch, um jetzt hier nochmal so ein bisschen Begriff Dropping zu betreiben, wir verstehen halt Spiritualität allgemein als Haltung in die Welt zu schauen und davon auszugehen, dass da noch mehr ist. Und ich glaube, das ist was, wo viele unserer Creator im Netzwerk auch mit übereinkommen, dass es gar nicht immer darum geht, ganz explizit, also doch, das ist schon explizit, aber auf einer anderen Ebene explizit, ja, über Spiritualität oder eben auch über das Christsein oder auch den eigenen Glauben unabhängig von irgendeiner Konfession nachzudenken.
Ja,
Da findet
und
man
ich
da
glaube,
noch
da
mal
ist auch
andere Impulse.
dann, ja genau, und ich glaube, da ist dann auch unser gemeinsamer Nenner, weil ich glaube, ich bin mittlerweile sogar wahrscheinlich relativ spirituell, aber einfach auf einer anderen, in anderen Sphären bin ich mittlerweile. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, spannendes Gespräch. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir trinken unsere, jetzt würde ich gerade sagen, Cola Club Mate zu Ende.
Ja.
Stöber ein bisschen bei Jana im Sortiment und verabschieden uns von den Mädels an der Stelle. Vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut, mit dir zu reden. Es macht mir immer Spaß, mit dir zu reden. Ja, das ist jetzt schön, dass andere Menschen da jetzt auch dran teilhaben können, wie viel
Ja.
Spaß wir hier zusammen haben.
Muss man eigentlich immer so mitlaufen lassen.
Oh, es ist wieder ein 3-Stunden-Podcast erschienen, ja?
Ups.
Ups. Also mach's gut, Helen.
Ich habe dreimal die Uhr neu gestellt.
Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Warte mal kurz. Bevor diese Folge endet, würde ich dir gerne noch von Genial Lokal erzählen, deinem Online-Buchladen, der lokal denkt. Ich vermute, wenn du diesen Podcast hörst, liebst du es genauso wie ich, dich stundenlang in der Buchhandlung zu verlieren und neue Bücher zu entdecken. Vermutlich fehlt dir aber ähnlich wie mir manchmal leider einfach die Zeit dafür. Wenn du also trotzdem dringend neuen Lesestoff brauchst, ist Genial Lokal perfekt, denn du kannst dort ganz bequem online bestellen und gleichzeitig deine Lieblingsbuchhandlung unterstützen. Dafür wählst du vorher einfach die Buchhandlung deines Vertrauens aus. Du kannst das Buch oder gut, machen wir uns nichts vor, die Bücher auch einfach online bequem bestellen, dann aber in deine Lieblingsbuchhandlung liefern lassen und beim Abholen dann doch noch ein bisschen stöbern. Ich würde es auf jeden Fall verstehen. Wenn deine Zeit es aber wirklich nicht zulässt, kannst du dir deine Bestellung natürlich auch nach Hause liefern lassen. Was ich besonders cool finde, wenn du noch keine Lieblingsbuchhandlung hast, weil du, weiß ich, zum Beispiel gerade erst umgezogen bist, kannst du über Genial Lokal nach einer in deiner Nähe suchen. Die Geschäftsführerin von Genial Lokal, Angelika Siebrands, war übrigens schon mal zu Gast hier im Podcast. In der Folge erzählt sie zum Beispiel auch von den Anfängen und dieses Jahr wird Genial Lokal sogar schon 10 Jahre alt. Den Link zur Folge und zur Website von Genial Lokal findest du in den Shownotes.